Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen zur Reihe Literatur und Wissenschaft im Deutschlandfunk Kultur. Dieses Mal mit Juri Andruchowitsch, zugeschaltet aus Ivano-Frankivsk, aus seiner Heimatstadt. Leider nicht anwesend, aus bekannten Gründen, aus bekannten Virusgründen, und mit Shamar Shahadat aus Tübingen. Und wir wollen sprechen über das Werk von Juri Andruchowitsch und über sein neues Buch Lieblinge der Justiz. Juri Andruchowitsch ist der wohl berühmteste ukrainische Schriftsteller, der mit seinem Witz und seiner Intelligenz und seinen ziemlich trubeligen Büchern, und er schreibt eigentlich alles, was man irgendwie schreiben kann, er schreibt Essays, er schreibt Romane, er schreibt Gedichte, sich und die Ukraine nach der Unabhängigkeit der Ukraine im Westen, glaube ich, fast im Alleingang bekannt gemacht hat. Er hat auch die bildende Kunst der Ukraine relativ bekannt gemacht, in Deutschland jedenfalls. Er spricht hervorragend Deutsch, das werden Sie ja gleich hören. Er hat den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten 2006. Er hat sich natürlich engagiert in der Orangenen Revolution, er hat sich im Euromaidan engagiert und hat sich dort sehr stark und kritisch geäußert über die Haltung der Europäischen Union zu der Ukraine. Und Sie kennen vielleicht seine bisherigen Bücher. Das Debüt ist vor kurzem erschienen, im letzten Herbst, Karpatenkarneval. Zwei ganz wichtige Stichworte für sein Werk, glaube ich, Perversion, Moskaviada, da können wir noch eine andere nennen. Die Essays sind auch sehr bekannt, mit denen ist er zunächst bekannt geworden, glaube ich, Mein Europa oder Das letzte Territorium. Fast all diese Werke sind, wie auch das Neue, übersetzt worden von Sabine Stöhr. Das sage ich jetzt gleich, weil sie diese Nennung unbedingt verdient. Sie ist eine wunderbare Übersetzerin. Sie bringt dieses Trubelige und Witzige und auch sehr Anspielungsreiche, glaube ich, außerordentlich treffend rüber. Shamar Shahadat neben mir auf der Bühne ist leichter vorzustellen, weil sie Wissenschaftlerin ist, weil sie Slawistikprofessorin in Tübingen ist und weil sie bewandert ist in Literaturtheorie und in Philosophie mit einem besonderen Interesse für Räume und Genres außerhalb des Kanons. Und das wird uns heute, glaube ich, mit dem Blick auf Galizien, fast alle Erzählungen oder alle Erzählungen in diesem Roman genannten Buch von Juri Andruchowitsch, Spielen in Galizien, glaube ich, noch beschäftigen. Juri Andruchowitsch, ich glaube, bevor wir anfangen, über das Buch zu sprechen, müssen wir über den Grund reden, warum Sie nicht hier sind. Das wäre natürlich wunderbar, aber dem ist nicht so. Sie haben nicht einreisen können. Wie ist die Lage in der Ukraine? Wie ist die Lage in Ivano-Frankivsk?
Einen schönen guten Abend. Ja, wir haben natürlich auch diese ungewöhnliche, geheimnisvolle Epidemie. Bei uns, der Anfang von dieser Quarantänezeit kam bei uns meiner Meinung nach ein bisschen zu früh. Wir hatten damals Mitte März noch fast keine Erscheinungen, die mit dieser Krankheit bzw. unbekannte Epidemie verbunden sind. Und dann musste die Regierung wegen der schrecklichen wirtschaftlichen Lage diese Quarantäne sozusagen verweichern. Ab Mitte Mai steigert die Rate die ganze Zeit. Dazu kommt aber ein gewisses Misstrauen aus der Seite von Europäischer Kommission, europäischen Strukturen. Deswegen dürfen wir eigentlich in die Schengen-Länder nicht einreisen. Die Ukrainer, die einen ständigen Wohnort in Deutschland zum Beispiel haben, die so einen Aufenthaltstitel in Deutschland haben, die natürlich ganz frei einreisen dürfen, aber nicht so einer wie ich. Also ich hoffe, dass diese Zeiten vergehen und nächstes Jahr oder noch dieses Jahr kann ich wieder Deutschland besuchen. Im Moment aber, es ist so, wie es ist.
Wir hoffen alle, dass diese Situation sich ändert und dass Sie dann irgendwann kommen können. Das Buch wird ja weiterhin da sein und Sie werden es dann vorstellen können. Wie schön, dass wir jetzt schon trotzdem fragen können, einige Dinge zu dem Buch. Sie haben ja nach dem blutigen Ende des Euromaidan 2014 gesagt, Sie könnten jetzt erstmal kein Buch schreiben. Und es hat 4 Jahre gedauert, bis dieses Buch fertig war. Ich glaube, es ist für Sie eine relativ lange Zeit. Was war denn der Anlass, diesen Band zu schreiben? Gab es einen Anlass?
Ich muss hier ein bisschen länger erzählen, wenn Sie einverstanden sind. Dieses Buch, Die Lieblinge der Justiz, hat eigentlich 2 Geburten. Der Anfang Nummer 1 war im Jahr 1990. Oh. Und ja, das war ein paar Monate früher, als ich meinen ersten Roman Karpatenkarneval geschrieben habe. Also im Sommer 1990 habe ich das erste Kapitel des Buches geschrieben, und zwar Samilo Nemirich Kapitel. Für mich war so eine Art Inspiration, eine der ersten Sammlungen von Jorge Luis Borges. In deutscher Übersetzung heißt das, glaube ich, Universalgeschichte der Niedertracht. Also so eine Sammlung der Erzählungen, wo es immer um Verbrecher, Schurken geht. Und ich war damals ja ein 30-jähriger beginnender Prosaiker, der nur so eine Idee hatte, vielleicht konnte man diese Motive und diese Stimmung irgendwie auch mit historischem Material aus der Ukraine verfassen. Das war der erste Anfang des Buches. Nachdem ich keine weitere Erzählung 16 oder 17 Jahre lang nicht geschrieben habe, inzwischen schrieb ich meine weitere Romane. Ich wurde schon zu einem Romancier sozusagen, also Karpatenkarneval, dann Moskowiade, dann Perversion, 12 Ringe. Und erst im Jahre 2008 habe ich das zweite Kapitel geschrieben über Bohdan Staschinski. Und das war für mich schon ein Beitrag für ein künftiges Erzählungsband. Es ging mir immer noch um so eine Sammlung, ein Band mit solchen Schurkengeschichten oder Verbrechergeschichten. Dann hatte ich schon 4 von diesen Geschichten. Das war im Jahr 2013, ein paar Monate vor dem Euromaidan traf ich in Kiew meinen Freund, einen Architekten. Und seine Frage war sehr direkt. Wann kommt dein nächster Roman? In dieser Minute beschloss ich, dass diese 4 Geschichten, die ich bereits habe, dass sie keine 4 einzelne Geschichten sind, sondern dass das die Kapitel des nächsten meines Romans sind. Und ich sagte ihm, weißt du, ich arbeite und ich hoffe, dass ich einmal das beenden kann, aber bis jetzt weiß ich nicht, wie viele Geschichten, wie viele Kapitel in diesem Roman sein sollen. Und ich erklärte, weißt du, ich verstehe das so, 7 ist eine ganz banale Zahl. Ich darf nicht einen Roman aus 7 Geschichten verfassen. Vielleicht 8, aber auch nicht zu viel interessant. 9, wieder banal. 10, absolut schlecht. 11 wäre gut. Aber ich hatte schon Lexikon intimer Städte, wo ich 111 Städte habe. Also das wäre schon ein bisschen zu viel. Und dann sagt er plötzlich, bitte 8,5. Das war natürlich eine Anspielung an Fellinis Film. Und für mich war das natürlich ein Impuls. Ich dachte sofort, ja, sehr spannend, dann muss ich noch 4 Geschichten schreiben und dann noch eine Halbgeschichte am Ende des Buches. Und das ist schon eine interessante Herausforderung. So sah diese zweite Geburt des Buches aus. Also das Buch war nicht von dem Anfang ein Roman, das dauerte 27 Jahre.
Eine ukrainische Universalgeschichte der Niedertracht also, die Sie da verfasst haben. Sie haben schon gehört, es sind Erzählungen, die zusammengefasst sind in diesem Buch als Roman. Und darüber oder darunter steht aber parahistorischer Roman in 8,5 Kapiteln. Aber Shammah Shahadat, parahistorischer Roman, ist es ein historischer Roman ohne Kostüme?
Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was parahistorisch ist. Was ist parahistorisches oder was könnte parahistorisch sein? Es wäre eine alternative Geschichte, auch, also wie Nebensatz, eine Nebengeschichte, Parataxe, parahistorisch. Also eine alternative Geschichte zur politischen Geschichte oder zur großen Geschichte, eine Geschichte der Ukraine oder in diesem Fall Galiziens anhand von ganz skurrilen Typen, also ein Panoptikum skurriler Typen, die Verbrecher sind oder auch nicht oder für Verbrecher gehalten werden, auf jeden Fall Lieblinge der Justiz sind. Aber diese Geschichte ist trotzdem keine Geschichte natürlich eigentlich, weil Juri Andruchowitsch ist ja kein Historiker, sondern Literat, Autor. Er schreibt in einer seiner Essays, schreibt er, dass seine Methode des Schreibens eine Technik der Desinformation ist. Das heißt, wir bekommen Informationen, aber diese Informationen sind ja nicht wirklich historisch, sondern ein bisschen historisch, ein bisschen weniger historisch. Das führt natürlich auch dazu, dass wir nicht nur historische Figuren haben in diesem Roman, sondern wir haben historische Figuren, die zum Teil sehr bekannt sind, wie zum Beispiel Bohdan Staschinski, der Stepan Bandura erschossen hat.
Den nationalistischen Unabhängigkeitskämpfer genau, in den 90er Jahren.
In München, genau.
In München erschossen.
Der 1959, genau. Ja. In dem Roman ist die Geschichte von Staschinski ja sehr originell erzählt. Es geht nämlich nicht um die politische Geschichte, sondern um die Liebe eigentlich. Darum, dass Bohdan Staschinski sich in eine Friseurin verliebt hat in Ostdeutschland, in Inge Pohl, und dadurch die ganze Weltgeschichte durcheinander gewirbelt hat, weil er nämlich mit Inge Pohl zusammenleben wollte und nicht weiter morden wollte. Wir haben aber auch Figuren, die ja nicht historisch sind, wie zum Beispiel Albert Wierzbicki, der einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist. Also auch das könnte man als parahistorisch, also nebenhistorisch bezeichnen. Das eine, was ich mich gefragt habe, also das Buch wird ja auch als galizisches Epos bezeichnet, als Epos über Galizien, da habe ich mich gefragt, was ist das für ein Epos, wenn die Protagonisten Galiziens Lieblinge der Justiz sind, also alles deviante Typen eigentlich. Das finde ich schon sehr witzig, dass man die Geschichte nicht anhand von, oder das Epos nicht anhand von Helden erzählt, sondern von devianten Helden.
Das ist ja auch eine Diskussion in Deutschland übrigens immer. Also kann man den Nationalstolz, überhaupt das Nationale gründen auf eine nicht positive Geschichte? Die Frage ist in der Ukraine wahrscheinlich ähnlich.
Ja, absolut. Das ist für mich so wie ein bisschen eine ganz, ganz, ganz alte Erfahrung, die schon immer mir viele Probleme bringt. Als ich mit Journalisten spreche, ich meine jetzt natürlich die ukrainischen, die immer über die Positivität fragen, die immer so etwas formulieren, was quasi als eine gesellschaftliche Anfrage der Ukraine gilt. Also, wo sind die positiven Helden? Wann schreiben Sie, lieber Herr Schriftsteller, so einen Roman, wo wir ein Muster Held treffen, wo sie wirklich so für unsere Nation, für unsere Gesellschaft einen hellen, klaren, richtigen Weg zeigen mit der Hilfe von dieser Figur, die wir alle so brauchen. Und ich glaube nicht, dass man wirklich das braucht. Man braucht die Leser, die Leserschaft, die Leute in allen Ländern, in allen Sprachen, in allen Literaturen, die brauchen eigentlich lebendige Figuren, die so sind, wie die Leute sind. Und Verbrecher oder nicht ganz klare Verbrecher oder verschiedener Art Sünder, das sind immer die Leute, die in ihrem Wesen etwas sehr Wichtiges tragen. Das ist natürlich auch die Frage, was Gerechtigkeit bedeutet, was Justiz bedeutet, wer Recht hat und wer dieses Recht gebrochen hat. Das ist in heutiger Ukraine eine unglaublich aktuelle Frage, weil wir so ein Gerichtssystem haben, das durchaus korrumpiert ist. Und die Umfragen zeigen, dass ukrainisches Gerichtssystem hat das geringste Vertrauen in ukrainischer Gesellschaft. Also ich glaube, das ist so weniger als 5%. Also das bedeutet, dass als eine gesellschaftliche oder staatliche Institution funktioniert das überhaupt nicht. Ja? Und die Texte, die etwas Analogisches über Jahr 17. Jahrhundert oder 19. erzählen. Das ist eigentlich diese parahistorische Methode. Das bedeutet, ich versuche etwas zu zeigen, was eigentlich in einer konkreten Epoche, historischer Epoche stattfindet, gleichzeitig aber universal ist, zumindest für dieses Land oder für dieses Teil des Landes, für diese Region, für Galizien. Also etwas, was eher schon mythologisch wirkt als geschichtlich, historisch. Und ich war sehr befreut von einer der ersten Reaktionen, nachdem dieses Buch in der Ukraine erschienen ist. Es gibt so eine Literaturkritikerin, eine noch ziemlich junge Dame, die darüber geschrieben hat, ja, das steht im Titel, dass es um die Lieblinge der Justiz geht. In der Tat aber gibt es zwei Protagonistinnen, zwei Heldinnen in diesem Roman. Das ist ein Roman eigentlich über eine lesbische Liebesbeziehung zwischen Justiz und Galizien. Galizien auf Ukrainisch ist sie, ja, Halitschena, das ist eine Dame auch. Das ist so eine Region, die so feminin ist, und Justiz ist auch eine Dame. Und das ist eigentlich diese Liebesbeziehung, die sehr schmerzhaft ist. Und alle diese Männer, die sozusagen dort paradieren als die Heldengeschichten, die sind einfach die Opfer von dieser Liebesbeziehung.
Jetzt müssen Sie unbedingt die Frage stellen, die Sie mir auch gestellt haben, Frau
Schaubert. Ich hatte natürlich eine Genderfrage an Sie, Juri. Alle Lieblinge der Justiz sind Männer. Ist das jetzt die Antwort darauf gewesen? Gibt es keine?
Das war natürlich die Antwort, obwohl es ist manchmal so, das wissen Sie natürlich, dass der Autor ist nicht immer bewusst, was er in seinem Roman gesagt hat. Und dann braucht man vielleicht so eine Literaturkritikerin, die das auch dem Autor klar macht.
Also jenseits der Liebesbeziehung zwischen Galizien und der Justiz kann man, glaube ich, sagen, es geht um Männer, es sind Kanaillen aller Art, es sind Schlagetots, es sind Diebe, Räuber, Vergewaltiger, üble Gestalten durchweg, die aber mit großer Sympathie geschildert werden. Herr Andruchowitsch, vielleicht hören wir am besten jetzt einen Teil aus Albert und bekommen einen Eindruck von der Sympathie, mit der Sie diese Kanaillen bedenken.
Dankeschön. Ich lese ein paar Seiten aus der Geschichte von Albert Wirosiemski. Das ist ein Taschenspieler, der hat einige Zeit zusammen mit dem Zirkus Vagabundo gewandert. Dann musste er irgendwie seine Biografie ändern. Und dann hat er ein bisschen in einem Kloster, das war in Lemberg im 17. Jahrhundert, wurde er angenommen als ein Novize, hat dann noch ein paar Verbrechen begangen und am Ende seines Lebens wurde er öffentlich in Lemberg verbrannt, weil er so einen Pakt, er hat seine Seele dem Teufel verkauft. Hier geht es schon um eine Episode, wo er entdeckt wurde und vor einem Gericht steht. Das ist das Jahr 1641 in der Stadt Lemberg. Über den Verlauf der Untersuchung und des Gerichtsprozesses gegen ihn ist leider viel weniger, fast nichts bekannt. Ein Chronist berichtet allerdings, dass Wirosiemski das allerschlimmste Los traf. Im Lemberger Vogteigericht nahm sich seiner Sache angeblich Laurentius der Unerbittliche selbst an. Ein schieläugiger und halb gelähmter, dazu noch tauber und natürlich blind fanatischer Anhänger der eisernen Gerichtsbarkeit, der sich vehement für die Schuldvermutung aussprach und sein ganzes Leben lang die These vertrat, dass ein einziger gerecht verurteilter Verbrecher hunderte irrtümlicherweise gehängte Pechvögel wert sei. Die unverhältnismäßig große Grausamkeit der Urteile erklärte er störrisch zum Faustpfand für den endgültigen Sieg über das Verbrechen. Dass aber die Verbrechensrate gerade während seiner professionellen Blütezeit ihren statistischen Höhepunkt erreichte, erzürnte den unerbittlichen Laurentius nur noch mehr. Er fungierte als Hauptankläger. Schon in der ersten Sitzung wurde sonnenklar, dass Albert Wirojenski hingerichtet werden würde und sich die Debatten im Gerichtssaal nur um die technischen Details der Vollstreckung des Urteils drehen konnten. In tiefe, unterirdische Einsamkeit versunken und jeder Hoffnung auf irdische Gnade beraubt, beschloss Wirojenski, sich auch der Himmlischen zu begeben. Sein Lebenswille, heißt es in einer Quelle, war so stark, dass er beschloss, einen Zyrographus zu schließen, also einen Pakt mit dem Teufel über den Verkauf seiner Seele. Wie man in direkten Kontakt mit dem Teufel treten konnte, wusste er aus deftigen Erzählungen von Zirkuskollegen und gewissen Geliebten. Zuerst sprach er 40 mal 40 Pater Noster, aber von hinten, also nicht Pater Noster, sondern Rezon Retab. In der dritten Nacht trat dann Kohler in sein unterirdisches Verlies. Ein schwarzhaariger, stattlicher junger Mann, der aus seiner Pfeife unablässig aromatischen Tabakrauch paffte und dessen ausgesuchte Manieren und schmeichlerische Stimme an einen französischen Geschäftsmann erinnern. Kohler konnte durch Wände gehen, so war er auch in den Karzer gelangt. Die ersten Verhandlungen endeten ergebnislos. Für seine Seele forderte Albert Wirojenski die Freiheit, 100 Lebensjahre, einen Sommerpalast am Hlinna Navarja See und ewige Jugend. Kohler lehnte freundlich ab und legte ihm nahe, sich zu besinnen. Es gäbe zu viele Bewerber, und die ewige Jugend reiche nie für alle, denn schließlich handle es sich dabei ja nicht um Zuckerwatte, die man endlos um ein Stückchen wickeln könne. Beim nächsten Mal forderte Wirojenski schon etwas bescheidener die Freiheit, 50 Lebensjahre, einen Grafentitel und posthumes ewiges Andenken. Über den letzten Punkt ließe sich unter Umständen reden, murmelte Kohler schmeichlerisch und verschwand durch die Mauer. Als er aber wieder erschien, las Albert Wirojenski in seiner höflich kalten Miene, dass es nichts mehr zu verhandeln gab. 20 Jahre, teilte ihm Kohler mit. Das ist alles, was ich bieten kann. Der Pakt wurde in die Karzerwand geritzt, mit einem speziellen knöchernen, in Blut aus Alberts Mittelfinger getauchten Griffel. Wenn später das Schöffenstrafgericht Lembergs die Verhandlung fortsetzt und die Anklage erweitert, das heißt, zusätzlich zum Betrugsparagraphen nun auch den der Gotteslästerung untersucht, wird eben dieser Mittelfinger, vielmehr die Wunde als wichtigster Beweis dafür dienen, dass der Angeklagte Albert Jerozhensky, ehemaliger Taschenspieler beim Zirkus und Novize des Bernardinerordens, Verbrecher und Renegat, wirklich die schändlichste menschliche Tat in der gesamten Stadtgeschichte begangen hat. Der Angeklagte aber wird, nachdem er das entsetzliche Urteil betont, unbewegt und mit übel gefletschten Zähnen vernommen hat, eben jenen unheilbringenden Mittelfinger heben und ihn der ganzen hohen Gerichtsversammlung zeigen. Bis heute ist es unverständlich, warum der Teufel den Pakt nicht eingehalten hat. Der Zyrographus war korrekt aufgesetzt worden, unter Beachtung aller rituellen Anforderungen und notwendigen Formulierungen. Kohler, den Wirozhensky auf seinem Scheiterhaufen so verzweifelt und vergeblich rufen wird, hat ihm den Text persönlich diktiert, so dass ihm gar kein Fehler unterlaufen konnte. Warum hat die unterirdische Kanzlei schändlich versagt und die Angelegenheit dieser sündigen Seele ignoriert? 20 Jahre, nur 20 Jahre werden doch nicht etwa jemandem aus der Amtsleitung als zu hoher Preis für eine so minderwertige Ware erschienen sein. Bleibt eine kategorisch andere, allen früheren Vorstellungen widersprechende These. Zum Beispiel die plötzliche Einmischung der entgegengesetzten Kraft. Der Mann, der einsam am Pfahl hängt und unerträglich schmerzhaft im Feuer zugrunde geht, wiederholt unzählige Male wie im Gebet: Na, wo bist du? Wo bist du? Wo? Aber der ihm ganze 20 Lebensjahre versprochen hat, ganze 20 Jahre Sonnenaufgang, Tau, Flusswasser, ganze 20 Maienmonate, will ihn nicht hören. Durchaus möglich aber, dass er bei der anderen Seite Gehör gefunden hat. Einen unaussprechlich kurzen Moment steht Albert Wirozhensky neben ausnahmslos allen auf der Welt durch Feuer gerichteten Heretikern, Sodomiten, Hexen, Juden und aufständischen Kosaken. Dann passiert Folgendes: Der Himmel verdunkelt sich und aus einem Spalt seiner fast undurchdringlichen Oberfläche strömen Heerscharen leuchtender Boote. Sie fliegen hinunter, bekommen in Staub und Asche den feinsten Leib des unglücklichen Taschenspielers zu fassen und entschweben mit ihm, begleitet vom Klang der Sirenen und Posaunen, vielleicht in ein dortiges Brandschutzzentrum.
Vielen Dank, Juri Andruchowitsch. Ich muss Ihnen noch eine schöne Sache nennen, die auch eine von diesen karnevalesken Elementen ist. Es gibt den Mord, der auch geschildert wird in, ich glaube, der dritten oder vierten Geschichte, den Mord an dem habsburgischen Verwalter von Galizien, Graf Potocki, ein Pole. Der wird von einem ukrainischen Nationalisten umgebracht, dessen weiteres Schicksal auch verfolgt wird. Und natürlich regt sich die übrige Elite auf darüber. Und es heißt dann sehr hübsch, dass der griechisch-katholische Metropolit, also das Oberhaupt der Kirche, natürlich den Mord an Potocki verurteile und die Zivilgesellschaft dazu aufrief, sich dem Terror entgegenzustellen. Aber er forderte seine Herde nicht dazu auf, unter der Losung »Je suis Potocki« auf die Straße zu gehen. Und das ist eines von, finde ich, den schönsten Beispielen von sehr vielen in diesem Band. Die zweite Ebene ist ja, dass auch der Raum da durcheinander gebracht wird. Wir haben mal jetzt diese Geopoetik, vielleicht einige von Ihnen die Geopoetik bei Ihnen gelesen, also so ein Zugang zum Raum, zur Geografie durch die Geschichten, die über ihn erzählt werden, durch die Mythen, die an ihm haften. Und da gibt es diesen Circus Vagabondo, den Sie auch bereits erwähnt haben. Der vagabondiert tatsächlich durch die Räume und durch alle Geschichten gleichzeitig. Und er taucht mal in der BRD auf und er taucht in entlegenen Ecken von Galizien und auch Polens, glaube ich, auf. Da wird alles das durcheinander gewürfelt. Ist das das karnevaleske Element, Frau Schahadat? Ich habe überlegt, ob man fällt immer über den Karneval bei ihm und man denkt immer an Bachtin und man denkt immer sozusagen an die Schriftsteller, die natürlich mit diesem Karneval auch die Möglichkeit haben, die herrschenden Machtverhältnisse zu subvertieren, zu unterminieren, sie umzuwälzen, so wie es eben im Karneval der Bevölkerung einen Tag, zwei Tage erlaubt ist, nicht nur Schlipse abzuschneiden, sondern eben auch auf den Tischen zu tanzen und die Machtverhältnisse umzukehren. Ist dieses Durcheinanderwürfeln der Räume und der Zeiten, ist das das zentrale karnevaleske Element in diesem Roman?
Vielleicht, ja. Und das ist aber auch, was Sie eben erzählt haben, dieser Widerstand von unten, dieses Umkehren von unten und oben. Und das ist gerade an dieser Geschichte von Szyczynski, von diesem Attentäter, ja, der den galizischen Statthalter erschossen hat, wunderbar sichtbar, weil Szyczynski wird dann verhaftet, er hat den Statthalter erschossen, aber er hat unheimlich viel Unterstützung, also die anderen helfen ihm. Und das ist schon so eine Art diese Subversion ist schon irgendwie auch karnevalesk, finde ich, weil er wird befreit durch Gefängnis. Wie heißen die Bewacher? Also für diejenigen, die ihn eigentlich bewachen, die lassen ihn dann raus. Und das ist auch irgendwie karnevalesk.
Und sein Aussehen wird gefälscht und es laufen Doppelgänger durch die ganze Region, sodass er also nicht zu fassen ist, sondern nur seine Doppelgänger zu fassen sind.
Ein Element des Karnevals ist natürlich auch dieser Zirkus. Ich weiß nicht, ob Juri was dazu sagen möchte, warum dieser Zirkus in jedem Kapitel auftaucht, immer wieder. Wie heißt der Zirkus?
Vagabondo.
Vagabondo, genau. Der Zirkus Vagabondo zieht sich ja durch alle Erzählungen und ist durchaus auch karnevalesk.
Er ist neben dem Erzähler übrigens, es gibt immer ein Ich. Ich glaube, in fast allen Geschichten gibt es ein Ich. Und am Ende ist es sogar offenbar ein Ich, das dem Autor relativ nah ist, weil zumindest einige Daten übereinstimmen, vom Geburtsjahr angefangen. Es gibt, glaube ich, nur zwei Elemente, die ganzen Geschichten miteinander verbinden, mit Ausnahme natürlich der Tatsache, dass es Kanaillen sind, immer wieder, und Lieblinge der Justiz. Gut. Aber der Vagabundo, warum taucht er überall auf?
Das ist mein Lieblingszirkus, sozusagen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Zirkus erfunden habe. Der Anfang ist irgendwo im Jahr 1987. Ich habe so einen Gedichtzyklus geschrieben mit dem Titel Circus Vagabundo. Also das war also ein Versuch, die Welt mit so einem Zirkus zu vergleichen. Also ein Zirkus als eine Metapher, als eine Art Weltanschauung. Aber was diesen Roman betrifft, ja, dann erscheint dieser Circus Vagabundo auch in anderen Romanen, ein bisschen in Perversion, dann in Lexikon intimer Städte. Aber natürlich in Lieblinge der Justiz ist ein wichtiger Komponent, das alles zusammen verbindet. Das ist für mich vor allem so eine Antithese zu einem Gericht. Also es geht die ganze Zeit um die Gerichtsprozesse oder fast immer in jeder Geschichte haben wir dann nicht so eine direkte Beschreibung mit einem Gerichtsprozess, dann zumindest wird so ein Prozess erwähnt. Das ist wieder diese karnevaleske Antithese, also was eigentlich ehrlicher, ernsthafter, was menschlicher ist. So eine Zirkusvorstellung oder ein Gerichtsprozess. Ein Gerichtsprozess mit strengen Gesichtern, mit Angst, mit Terror und Zirkusvorstellung mit Lachen, mit viel Leichtsinnigkeit, mit Clowns. Aber sind die Richter keine Clowns oder sind die Anwälte, Staatsanwälte oder Rechtsanwälte, sind die keine Jongleure oder Magier, ja? Also das ist die Frage für mich, die ziemlich interessant ist. Deswegen wandert der Zirkus die ganze Zeit in Mittelosteuropa. Meine Legende besagt, dass dieser Zirkus so eine Art Dynastie ist oder eine Versammlung der Zirkusdynastien seit 400 oder 500 Jahren, waren diese Leute die ganze Zeit nicht nur in Galizien unterwegs, sie sollten manchmal irgendwo in Böhmen erscheinen, in Polen, aber meistens in Galizien. Und das waren immer irgendwie dubiöse, verdächtige Figuren, die gleichzeitig immer ihr Geld so einfach als ein Zirkus verdient haben. Und die sind so eine Art Augenzeugen von dem, was dort passiert. Und zudem, ja, diese Metapher, wo die Gerechtigkeit bleibt, wo die Gerechtigkeit haust, wenn im Gericht nicht. Also das ist so ein Versuch, etwas dem Gericht wiederzustellen.
Jurij Andruchowitsch ist mit Andrzej Staszczuk so ein Lieblingsobjekt der deutschen Slawisten und Slawistinnen, die sich mit der Geopoetik beschäftigen, nämlich mit dem geografischen Raum, der eigentlich ein mythischer, fiktiver ist, das haben Sie schon gesagt. Ja, ein fiktionaler Raum. Und Sie haben sehr viel über Raum geschrieben, also mein Europa, diesen Band gemeinsam mit Andrzej Staszczuk. Und mir fallen auch viele Passagen ein aus Ihren Texten, wo es um Geopoetik geht. Zum Beispiel haben Sie in einem Essay beschrieben, dass Sie sich den Dierke-Weltatlas angeguckt haben von 1996. Und auf Seite 15, 16 ist die Ukraine in Europa, auf Seite 152, 53 ist die Ukraine in Asien. Also selbst in einem ein wissenschaftlicher oder quasi wissenschaftlicher Band ist in der Geografie nicht so ganz bestimmt, sondern fiktiv und geopoetisch. Und in diesem Buch sind die Figuren stärker im Zentrum. Die bewegen sich natürlich auch in einem bestimmten Raum, also in diesem galizischen Raum, aber ich finde, die Figuren treten vor dem Raum in den Vordergrund. Ist das ein richtiger Eindruck oder sehe ich das falsch?
Ja, ich muss dann zurück zu Jorge Luis Borges kommen mit Universalgeschichte der Niedertracht als ein Spielraum für seine Geschichten. Hat er die ganze Welt genommen. Das war nicht mein Fall, natürlich. Nachdem ich schon dieses Buch als ein Roman gespürt habe, und das war seine zweite Geburt, ich habe entschieden, dass jetzt ich diesen Spielraum irgendwie begrenzen muss. Nachdem ich schon weiß, wie viele Geschichten in dieses Buch kommen, dann muss ich auch die Geografie des Geschehens für mich definieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich, wie gesagt, 4 Geschichten und die waren alle aus Galizien. Und dann beschloss ich, warum nicht? Also das ist doch ein Teil Europas, das ist eine Region. Vielleicht auch ein Land. Niemand weiß, wie Geschichte läuft. Dazu aber kommt die Idee, dass nicht alle geografischen Namen stimmen sollen. Auch die Geschichte mit Julius Groth, die spielt quasi in einem Städtchen Drohobycz, ja, die in der Nähe von Lemberg ist, die Heimatstadt von Bruno Schulz. Aber Drohobycz bedeutet überhaupt nicht das, was ich brauchte. Also ich habe diesen Namen ein bisschen geändert und das lautet jetzt in meinem Text Drohobycz. Übersetzen kann man das ins Deutsche als die andere Seite oder jenseits. So ein Städtchen, das jenseits heißt. Manches ist fiktiv, manches ist buchstäblich so, wie es ist hier in Galizien.
Sie haben Helden gewählt, diese Kanaillen aus Galizien aus 4 Jahrhunderten, die springen da hin und her. Und gleichwohl heißt es, naja, diese Leute hätten überall anders, Bismarck, sogar Goebbels werden können, aber in der Ukraine eben nicht. Da konnten sie nur Banditen oder Aufrührer werden. Das ist ein Bekenntnis auch zur Zweisprachigkeit der Ukraine und auch zur Zugehörigkeit Galiziens zur Ukraine.
Das ist natürlich schon ein bestimmter Sarkasmus. Das ist ein bisschen Verzweiflung. Und ja, diese Phrase kommt natürlich wieder aus dem ersten Teil. Wir müssen das irgendwie auch uns vorstellen, dass es um Jahr 1990 geht. Das ist noch die Zeit wo die Ukraine eine Sowjetrepublik ist. Die Sowjetunion existiert immer noch, aber dieser Diskurs, diese Debatte über die Zukunft, über die künftige Unabhängigkeit ist in der Ukraine schon sehr, sehr laut. Das ist die eigentlich sehr stürmische Zeit mit vielen Demos, mit einem ganz, ganz offenen politischen Kampf in unserem Parlament. Ich saß, wie gesagt, in Moskau. Ich verfolgte die ganze Sache. Ich hatte Verbindungen die ganze Zeit mit der Ukraine. Ich lebte mit diesen aktuellen Slogans. Das waren auch zum Teil Slogans. Ja. Also die Hauptbotschaft in die Zeit war, dass alles Schlimmste, was wir haben als die Ukraine, als ein Land, alles Schlimmste, ist eine Folge, dass wir nie eine eigene Staatlichkeit haben. Alle Tragödien, auch alle Niederlagen, alle Misserfolge, das alles kommt von dieser historischen Tatsache. Wir waren immer kein Subjekt der Geschichte. Wir waren immer nur so ein Teil von anderen, von einem Reich, von einem Imperium und so weiter und so fort. Ich parodiere das schon ein bisschen in dem Text, weil ich das alles sozusagen verflüchte, ja, also diese Unmöglichkeit von für einen ukrainischen Samilo Nemirić so eine weltberühmte Persönlichkeit zu werden, weil er nur ein Ukrainer ist, ohne eigene Staatlichkeit und ohne nationales Banditentum.
Frau Schadert, es gibt einen Bruch in dem Buch. Haben Sie den auch empfunden?
Ja, habe ich auch empfunden.
In der längsten Geschichte, die davon handelt, dass die Deutschen die Ukraine besetzt haben und dort massenhafte und grausame Morde passieren. Den Blutsonntag haben Sie vielleicht von gehört, wo 12.000 Juden von den Deutschen ermordet werden. Es werden von den nationalistischen Widerständlern unter dem bereits erwähnten Stepan Bandera 20.000, heißt es, Polen ermordet, also die alten Herrscher der westlichen Ukraine. Die Deutschen morden natürlich auch noch andere. Sie morden unschuldige Ukrainer, sie morden Widerständler, die, wie sie meinen, etwas getan haben. Es ist ein großes Schlachten in dieser Zeit. Und sie haben die längste Geschichte dieses Bandes einem Liebling der Justiz namens Sansara gewidmet. Und sie verbreiten sich zu Anfang über einige Seiten über die Frage, wie nun 27 Menschen erschossen werden, ob die nun in 3x9 oder in 2x10 und 1x7 erschossen werden. Und man sieht die ganze Absurdität und die Grausamkeit dieser Situation. Vor allem aber fällt auf, dass die Ironie und dieses Karnevaleske, das vorher da war, fast völlig wegfällt und ausfällt. Sie haben eine Erklärung sicherlich dafür, Frau Schadert.
Schwere Frage. Es ist immer noch, also ich finde, Ironie ist immer noch ein bisschen da, aber es ist nicht mehr witzig. Ja. Also hier hört es auf, witzig zu sein. Wir haben zum Beispiel in den Textstellen vorher, da passieren auch grausame Sachen. Wir haben eben gehört, dass einer der Helden verbrannt wird und dann steht da so ein Satz daneben, er hat aber Glück gehabt, dass er in Galizien verbrannt wird und nicht in Russland, weil in Russland wird man schlimmer verbrannt. Das sind auch so ironische Spitzen, die sind irgendwie noch witzig, vor allem wenn sie das 17. Jahrhundert betreffen. Aber es wird weniger witzig, je näher es uns rückt, also je näher es an unsere Geschichte rückt und deshalb ist es nicht mehr komisch. Grausamkeit kann man lesen, wenn es sehr weit weg ist vielleicht, dann kann man es aushalten. Man kann diese Erzählung unheimlich schlecht aushalten. Es werden historische Quellen zitiert, es geht immer wieder um Legenden und Gerüchte, die stattfinden. Und ich glaube, dass dieses ironische Moment immer noch so ein bisschen da ist, weil dann steht da so ein Satz, Erschießungen wurden zu etwas Normalem. Das ist auch ironisch, aber das ist nicht komisch ironisch, das ist schrecklich.
Ja, also, sie wurden zu einer Form der Kommunikation unter denen, die dort auf dem Gebiet sind.
Aber auch diese Geschichte ist irgendwie absurd, weil der Protagonist, der diese ganzen Erschießungen in Gang setzt, so eine eigene Vision des Gottmenschentums hat und hinterher selber zum Opfer des Ganzen wird. Es ist eine historische Darstellung, aber irgendwie ist sie skurril, denn auch nicht komisch. War das eine Erklärung?
Ich fand ja. Also, okay. Also, fanden Sie, Herr Andruhitsch?
Also vielleicht kann Juri noch was dazu sagen.
Ja, das ist vor allem ein Beweis, dass dieses Buch so viele Jahre zu seiner sozusagen
Form fand.
Zu seiner Verwirklichung ging. Ja, die erste Geschichte wurde 1990 geschrieben und diese Geschichte mit Sansara 2017. Der Autor ist praktisch anderer Mensch, ja, oder kann sein. Zweiter Motiv ist, diese Geschichte ist absolut wahr. Ich befinde mich jetzt so in einem Ort, in meiner Wohnung, aber zu diesem Ort, wo diese Erschießung stattgefunden hat, sind es ja 12 Minuten zum Laufen. Das ist in unserem Stadtzentrum, in der Altstadt. Da steht bis heute diese größte Synagoge. Da steht einige Meter beiseite ein Denkmal für den polnischen Dichter Adam Mickiewicz. Und da gibt es so ein kleines Monument für diese ukrainischen Widerstandskämpfer, die dort erschossen wurden. Und da können Sie alle 27 Familiennamen auf diesem Stein lesen. Nur, dass ich, als ich das alles recherchiert habe, sofort einige Details gefunden habe, wo zum Beispiel diese Namen, nicht alle Namen stimmen. Das bedeutet, ich finde in verschiedenen Protokollen aus dem Gefängnis die Berichte von Untergrundkämpfern und so weiter und so fort. Ich finde die Namen, die quasi damals am 17. November erschossen sein sollten, aber die figurieren noch in späteren Tagen im Gefängnis. Das war für mich mein Spielraum sozusagen. Ich musste etwas finden, was hier ein Geheimnis ist. Und wieso überhaupt die ganze Geschichte zu dieser Razzia gekommen ist. Warum machen die SS-Leute die ganze Polizeibesatzung der Stadt? Warum machen sie diese Razzia während des Spektakels? Dazu noch eine Operette in einem Stadttheater. Warum ist alles gleichzeitig so skurril und tragisch? Und dazu brauchte ich natürlich Sansara. Sansara ist fiktiv. Das ist mein Protagonist. Es geht mir immer um diese Vergessenheit. Ja, das ist die Geschichte, die mich unglaublich traurig macht, weil wir wissen absolut sicher die Namen von Täter. Ja, wir wissen, dass der Gestapo-Chef Oskar Brandt war. Wir wissen, dass diese zwei Brüder, sie Johann und Wilhelm hießen. Aber wir wissen die Opfer nicht. Die Opfer bleiben teilweise namenlos und ich sehe keine Gerechtigkeit in dieser Tatsache.
Herr Androvic, Sie haben ja eine Lesung noch vorbereitet. Vielleicht, wenn Sie mögen, lesen Sie nur Kapitel 19 und lassen die tätowierte Blüte auf der Pobacke von Mimi weg, auch wenn das vielleicht unter Umständen auf Protest stößt, aber es ist eine kurze Passage, die jetzt ja auch steht für den immer noch ironischen Teil, wie Sie zu Recht gesagt haben, Frau Schadert. Ich glaube, es ist ganz schwer einzuführen in diese Stelle. Es geht um Sansara. Sansara ist ein Widerständler, er gehört zur städtischen Fraktion. Es gibt verschiedene Fraktionen innerhalb des Widerstands. Und das Kapitel ist 80 Seiten lang und erzählt von den sehr verwickelten Fronten. Es gibt sogar 2,5 Seiten, auf denen Juri Androhowitsch versucht aufzuschlüsseln, welche Fronten da aufeinander stoßen und wer alles aufeinander schießt und miteinander kämpft. Keinesfalls nur die Deutschen und die Ukrainer, nur die Widerständler, auch die Polen sind dabei, die leben ja weiterhin in diesem Gebiet, wenn sie auch nicht mehr die Herrscher in diesem Gebiet sind. Die Sowjets sind gerade abgezogen. Der Hitler-Stalin-Pakt beinhaltete unter anderem, dass die Sowjets die Macht übernommen haben über östliche Teile von Polen und eben auch das Staatsgebiet der heutigen Ukraine. Also es gibt eine verwickelte Lage, verschiedene Gruppen im Wald, rote Partisanen, ukrainische Partisanen, Polen eben unter anderem, Deutsche vor allen Dingen. Und jetzt habe ich nur einige von den Gruppen erwähnt. Sansara, wie gesagt, gehört zu den Widerständlern. Er hat eine eigene Konzeption vom Widerstand, die dann schief geht, unter anderem wegen dieses Auftritts im Theater. Aber hier geht es, glaube ich, vor allen Dingen um diese Stelle, in der er mit Mimi, auch eine Frau aus dem Widerstand, auch aus der Stadtfraktion, etwas Geld verdient, Werbung macht für den Circus Vagabundo. Das ist nicht ganz ungefährlich, wie wir hören. Ungefähr so?
Ja, genau. Das ist das letzte Mal, dass Circus Vagabundo in diesem Roman erwähnt wird. Sozusagen das letzte Gastspiel des Zirkus in der Stadt S. Die Stadt S sollte natürlich Stanislau bedeuten, aber hier bin ich nicht so direkt.
Stanislau ist der alte Name für Ivano-Frankivsk.
Heutiger Name, ja. Sansara und seine Geliebte Mimi, das sind die Spitznamen, die konspirativen Namen von Untergrund von beiden. Und die sind umgekleidet als die lebende Reklame für das Zirkus. Deswegen ist Mimi als Närrin erwähnt und Sansara als Clown. Mimi war ein mutiges Mädchen. In ihrer Reklamerolle sah sie so aus, dass es der Aufmerksamkeit der beiden Brüder nicht entgehen konnte. Gäbe es ein Wort irgendwo in der Mitte zwischen leichtsinnig und aufreizend, dann hätte Mimi genauso ausgesehen. Wobei es nicht nur um den skandalös gekürzten Rock im gemischten Plissé-Gaufré-Stil ging. Die Brüder Mauer, Johann und Wilhelm, liebten es, demonstrativ spazieren zu gehen. Kein Wunder, es war ja ihre Stadt. Hier fühlten sie sich sicherer und frecher als sonst wo auf der Welt. Nach den Worten des schon zitierten Tadeusz Olszański waren sie vielleicht sogar in S geboren. Jedenfalls führte ihr Vater ein Beerdigungsinstitut in der Sapieżinska Straße gegenüber dem Friedhof. Beide hatten sie das Gymnasium von S absolviert. Im November 1943, 25 und 29 Jahre alt, waren die Mauerbrüder von den ersten Tagen der Okkupation an innerhalb der SS-Führung der Stadt sehr sichtbar. Man weiß über sie, dass es Volksdeutsche waren, also Polen deutscher Abstammung, die zu Beginn des Krieges so schnell wie möglich polnische Armee verrieten und sich dem Reich verschworen. Wonach sie absolut vollendete Monster wurden und die eifrigsten Henker der Stadt S. Es war bekannt, dass sie zu ihrem Vergnügen mit Schäferhunden an der Leine und einer Peitsche in der Hand durch die Straßen streifen. Jeden, der ihnen unterkommt, schlagen sie und hetzen die Hunde auf ihn. Am 13. November war es nur ein Hund. Der ältere Mauer führte ihn an der Leine. Obwohl die beiden diesmal in Zivil waren, verbreiteten sie schon von weitem Angst und Schrecken. Man erkannte sie. In den Taschen ihrer teuren, eleganten Mäntel errannte man treffsicher die Waffen. Als sie gemessen wie Schlafwandler ungerührt und unbeirrt den Platz vor dem Zirkus betraten, war der praktisch leer gefegt. Jeder, der dort war, beeilte sich, ihnen aus den Augen zu kommen. Dankeschön.
Vielen Dank, Jürgen Druchowitsch. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Sie sind öfter in Deutschland. Sie haben eine Übersetzerin, Sabine Stöhr. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihr? Macht sie alles selbst? Ich stelle mir immer vor, dass sie beim Übersetzen auch kichernd da sitzt, so wie ich beim Lesen zuweilen. Aber ich glaube, ihre Arbeit ist härter. Helfen Sie ihr? Braucht sie überhaupt Hilfe? Gibt es Fragen?
Ja, natürlich. Das machen wir normalerweise so, dass ich von Sabine die Teile vom künftigen Buch bekomme. In dem Fall mit Lieblingen der Justiz war das absolut einfach und logisch, ein Kapitel. Und dann lese ich alles durch und ich schicke meine Korrigierungen, manchmal die Fragen, manchmal hat sie die Fragen. Also das geht alles über ein Briefwechsel, die E-Mails. Ja, ich finde, dass ich wirklich ein großes Glück habe, mit so einer Übersetzerin zusammenzuarbeiten. Das sind schon 17 Jahre, wieder eine lange Zeit. Ich hoffe, dass in ein paar Monaten kann ich schon an Sabine ein Manuskript mit neuen Roman schicken.
Sie haben es gehört, Sie sollten sich dran machen, dieses Werk zu lesen. Das nächste kommt bald. Juri Andruchowitsch, vielen Dank, dass Sie es ausgehalten haben. Über Ihnen ist bereits die Sonne untergegangen, der Mond aufgegangen wahrscheinlich. Sie haben heiße Ohren bekommen, schätze ich, durch das Headset. Die Leitung hat wunderbarerweise gehalten. Vielen Dank, dass Sie uns Auskunft gegeben haben über sehr viele Dinge. Shammah Shahadat, vielen Dank, dass Sie auch wissenschaftlich begleitet haben und einige Fragen hatten, die mir überhaupt nicht eingefallen waren.
Danke, Juri, auch von meiner Seite und danke, Jörg Plath natürlich.